in Sachen Mensch. Mein Name ist Lauren Mauracher. Bio, Biolandwirtschaft, da kann kaum jemand etwas dagegen sagen. Für viele Kunden ist es beim Einkauf so selbstverständlich wie das Stoffsackerl statt dem Plastiksackerl, aber eben nicht für alle. Warum ist das so? Bio ist nicht einfach nur Blumen und Sonnenschein. Biologische Landwirtschaft ist eine hochkomplexe Wissenschaft. Um uns in diese Wissenschaft und die Geschichte dahinter einzuführen, spreche ich heute mit Regula Imhof. Sie ist unter anderem Obstbaumeisterin und auch Macherin der Sendung Lichtgabel, die am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr auf Freirad läuft. Hier ist mein Gespräch mit Regula Imhof. Okay, ich bin da mit Regula Imhof. Was bist du vom Beruf, Regula?
Vom Beruf offiziell, ursprünglich einmal Forstwirtin heißt das, glaube ich, da in Österreich. Habe das aber gemacht damals in der Schweiz, dort hat es Forstingenieurin geheißen. Und dann habe ich bin auf Landwirtschaft neu umgestiegen und habe noch einige landwirtschaftliche Ausbildungen dazu gemacht, eigentlich das Leben lang in Ausbildungen, bis hin jetzt die letzte Ausbildung war jetzt noch Obstbaumeister. Und also von ganz praktisch bis Studium, alle Ebenen auch, das finde ich auch spannend.
Und zuletzt Obstbaumeisterin jetzt da.
Ja, genau.
Und was macht der Obstbaumeister?
Der Meister in der Landwirtschaft grundsätzlich ist eine Ausbildung, wo es vor allem auch auf die Betriebsführung abzielt. Das heißt, da geht es nicht nur ums Wissen, wie ich welche Kultur anbaue, sondern auch ökonomisch, wie mache ich einen Jahresabschluss, wie tue ich Vollkosten berechnen, wie mache ich dort Deckungsbeiträge, dann wie ist der rechtliche Rahmen auf meinem Betrieb. Das geht von Sicherheit am Betrieb bis hin zu welche Fördermöglichkeiten habe ich, all diese Bereiche, dass ich wirklich einen Betrieb, einen landwirtschaftlichen als ökonomischen Betrieb führen kann, ist in der Meisterausbildung angesprochen. Und natürlich ist ein großer Fokus im Obstbaumeister dann auch auf den Obstbau selber, also um den Anbau, aber bis hin auch zur Vermarktung. Und ich habe selber ja einen Betrieb jetzt, einen Erwerbsobstbaubetrieb. Mit 3 Hektar da rund um Innsbruck, und für das ist der Meisterkurs eigentlich sehr hilfreich gewesen.
Und was produziert es?
Wir haben über 25 Sorten Äpfel, Birnen und Zwetschgen vor allem, und dann aber auch immer wieder experimentieren mit Raritäten, sagen wir dem, oder so Produkte, die jetzt noch nicht wahnsinnig stark in Tirol angebaut werden, weil wir ja sehr ein kleiner Betrieb sind, suchen wir halt immer Nischen. Und schauen, was man auch in der Direktvermarktung gut brauchen kann. Also zum Beispiel haben wir jetzt mehrere Jahre schon Artischocken angebaut, aber ganz im kleinen Rahmen. Jetzt haben wir Maulbeeren gepflanzt, Physalis. Eine Zeit lang haben wir Bohnen, verschiedene ausprobiert, also Hülsenfrüchte, um einfach mal auch zu sehen, welche Produkte könnte man eventuell dann auch in größeren Flächen oder Mengen auch weiterhin produzieren.
Also du siehst das eher als einen ökonomischen Perspektive, welches Produkt wäre rational zu produzieren auf dem, oder was könnte man machen, was würde sich verkaufen?
Also es ist zwar kein großer Betrieb, aber es ist ein Einkommen für die Familie. Also das muss auch irgendwo ökonomisch Sinn machen. Also es ist kein Hobby, weil 3 Hektar ist für das viel zu groß. Und deswegen spielt es immer eine Rolle. Also ich schaue natürlich, was ist biologisch produzierbar. Das heißt, es sind natürlich lange nicht alle Sorten und alle Produkte relativ leicht im biologischen Landbau zu machen, weil es zum Beispiel die resistenten Sorten nicht gibt, weil der Aufwand für die Pflege viel zu groß ist, wenn man eben mechanisch arbeiten muss, anstatt wie im Konventionellen einfach chemisches Mittel hernehmen kann. Wenn man auch an den erhöhten Einsatz von Arbeitskräften denkt im biologischen Landbau, das muss alles irgendwo machbar sein. Und darum sind gewisse Kulturen eben auch wirklich durchzutesten. Wie geht es in meinem Betrieb? Bringe ich die Arbeitskräfte zusammen? Bringe ich die Zeit zu dem Zeitpunkt zusammen, wo ich es wirklich brauche? Also zum Beispiel im Frühling, was sind da für Arbeiten? Habe ich genügend Zeit, um das dann zu machen? Dann eben von den Sorten her sind die Sorten dann auch absetzbar. Also gerade beim Apfel, Das ist auf der einen Seite eine Modegeschichte und eine kulturelle. Also es gibt Apfelsorten, die gehen in Nordtirol, sage ich jetzt einmal, sehr gut und in Südtirol gar nicht und umgekehrt.
Ja, welches Sendesle, Interesse halber?
Ja, das sind zum Beispiel Südtiroler mögen die süßeren Sorten mehr, also so Sachen, die klassischen wie die Gala oder Golden, Golden Delicious, Jona Gold. Ja, dann auch die neueren Sorten, Jazz, beispielsweise die Clubsorten. Und in Nordtirol sind es eher säuerliche Sorten, die beliebt sind, die auch vom Fruchtfleisch her vielleicht eine andere Festigkeit haben. Also das sind wirklich kulturelle Unterschiede, die ganz spannend sind. Also.
Das ist interessant, weil ich kann mich erinnern, weil meine Großeltern haben einen Bauernhof und mit ziemlich ausgeprägter Landwirtschaft gehabt und der ist dann mal auf meinen Onkel übergangen und die war allem so enttäuscht, dass es allemlei Golden Delicious gegeben hat und allemlei Braeburn und Fuji und nie Granny Smith, weil Granny Smith hat eigentlich allem, das ist ein ziemlich saurer Apfel und die haben ihn eigentlich allem am liebsten gehabt, nicht? Aber der hat es bei uns irgendwie nicht gegeben, das ist interessant. Aber dass es in Nordtirol anders ist, weil ich weiß, dass Südtiroler Äpfel zum Beispiel werden bis nach Dubai verkauft, ist in so einem gesagt worden in der Schule. Aber dass das so einen Unterschied macht, dass ja. die kulturelle, ist interessant.
Ja, das macht wirklich einen Unterschied. Das ist einmal das eine und das andere sind auch die Moden. Also es entwickelt sich. Ich mache das jetzt 10 Jahre und in den 10 Jahren hat es schon Verschiebungen gegeben. Also wo ich angefangen habe, da waren noch Sorten, da war Jona Gold zum Beispiel noch viel stärker, glaube ich, in Nordtirol. Topaz ist aufgekommen in der Zeit. Also Topaz ist jetzt ein Apfel, ein Spitzenapfel, auch gerade in der Direktvermarktung, der unheimlich beliebt ist und von dem man immer zu wenig hat. Und das hat sich jetzt aber auch über die Jahre so entwickelt. Ich habe jetzt neue Sorten angepflanzt, die speziell für den Biolandbau gezüchtet wurden, zum Beispiel Natura oder Luna, die eben schorfresistent sind und dadurch weniger Pflanzenschutzmittel brauchen. Damit sie auch wirklich schön sind. Also Schorf ist eigentlich ein großes Thema eben im Biolandbau. Und die Sorten, die sind jetzt eigentlich auf dem Markt noch nicht eingeführt. Also das heißt, ich habe da jetzt einen großen Bedarf, wenn ich die verkaufe, dass ich das erkläre, was das ist. Da fragen die Leute auch und ja, die Kunden natürlich erstens einmal nach dem Geschmack. Dann ist der Luna, ist ein gelber Apfel mit der roten Wange. Das ist etwas Spezielles, aber es gibt sehr viele Personen, die mögen zum Beispiel überhaupt keine gelbe Äpfel, weil sie vom Golden Delicious einen bleibenden Schaden haben.
Sie sind traumatisiert worden.
Ja, so ungefähr. Also ja, das sind dann so Themen im Verkauf, wo man wirklich einfach auch argumentieren muss, wo man es schmackhaft machen muss, dass es einfach einmal probiert wird, auch neue Sachen.
Also du machst das seit 10 Jahren, hast du gesagt. Du hast vorher Forstwirtschaft gemacht. Also du bist jetzt sozusagen umgesattelt.
Genau, also ich bin umgestiegen so vom Beruflichen her, von den Arbeiten her auch. Also ich habe 25 Jahre so im internationalen Umweltbereich gearbeitet mit dem förstlichen Hintergrund, aber dann sehr viel breiter eigentlich. Und dann war die Frage, ja, wo geht es jetzt weiterhin? Und die Landwirtschaft hat mich eigentlich immer schon sehr interessiert, weil es einfach etwas ist, haben wir ja jetzt unter Corona gehört, systemerhaltend. Mhm. Und das, glaube ich, ist es ja auch wirklich, also auf allen Ebenen, sei es vom Nahrungsmittel bis hin zum Wohlfühlen oder sinngebender Arbeit, das ist einfach systemerhaltend, auch für den Menschen, ja, denke ich.
Deswegen finde ich es als menschlicher Aspekt, der Mensch muss ja irgendwoher Nahrung kriegen. Und das ist aber für 99% der Bevölkerung eigentlich kein Thema mehr. Die kriegen die Nahrung aus dem Supermarkt oder sogar noch weniger aus dem Fastfood-Restaurant. Aber das ist ja nicht, dass es dem entsteht. Die violette Kuh produziert ja nicht die braune Milch, sondern es gibt einen ganzen Wirtschaftszweig, der aber eigentlich nur noch einen kleinen Teil ausmacht der ganzen Wirtschaft. Die Nahrungsproduktion und diverse andere Produkte. Ich bin eben sehr fasziniert von dem Ursprung, wo das Essen eigentlich herkommt. Es produziert es hauptsächlich Obst und Gemüse, aber produziert es Fleisch auch?
Nein, wir haben selber jetzt auch Gemüse in dem Sinn nicht. Mhm. Wir haben wirklich einen spezialisierten Betrieb auf Obstbau. Immer, wir haben so nebenbei, hat mein Partner noch Schafe und Ziegen, aber das ist dann wirklich im kleinen Rahmen. Und für mich war die Wahl eben vom Obst auch sehr bewusst. Also erstens einmal von der Forstwirtschaft liegen mir halt die Bäume schon sehr nahe.
Ja.
Nach wie vor. Also ich arbeite wahnsinnig gern mit den Bäumen. Und auch diese Mehrjährigkeit der Kultur, die ist auch sehr speziell, auch im landwirtschaftlichen Umfeld, weil fast alle anderen Kulturen jetzt pflanzenbaulicher Art eben einjährig sind oder vielleicht nur zweijährig, aber auf jeden Fall nicht 15 Jahre, 20 Jahre, wo du eigentlich mit Pflanzen jedes Jahr wieder so arbeitest, dass du sie wieder optimal positionierst, zum, natürlich auch zum Produzieren, das ist schon so. Also nicht einfach jetzt zur Zierde, sondern es geht wirklich schon um die Produktion. Und das finde ich einfach auch ganz was Schönes, weil man sieht jedes Jahr, was man letztes Jahr was man veranlasst hat durch den Schnitt vom Baum, durch die Ernte, durch die Pflege. Und sieht, wie sich die Fläche auch entwickelt. Was auch spannend ist, ist in der Fläche, wie sich die ganze Insektenwelt entwickelt. Und das ist im Biologischen natürlich das Ziel, dass man eben über die Jahre hinweg gute, vielfältige Insektenfauna aufbaut, wo es dann natürlich Schädlinge gibt, aber auch eben die Nützlinge dazu. Und das ist auch eine mehrjährige Tätigkeit. Also das kann man nicht innerhalb von einem Jahr aufbauen. Man kann es vielleicht innerhalb von einem Jahr zerstören, aber Aufbau dauert lange.
Also das ist eine sehr strategische, sehr langfristige Planung involviert, natürlich auch, wenn was wachsen soll. Vor allem Bäume, die sind ja sprichwörtlich langsam wachsen. Aber das ist wirklich auch eine sehr, sehr strukturierte und sehr, sehr mathematische Geschichte. Das wirkt ein bisschen auf mich, wenn du denkst, wenn ich so und so viele Bäume mache, kann ich so und so viele Äpfel produzieren, dann wird so und so viel Kilo, dann werden so und so viel Euro und so weiter. Denkst du das auch so?
Im Ökonomischen, auf der ökonomischen Ebene ganz klar. Also da kann man sich an den Südtirolern ja auch ein Beispiel nehmen. Wenn man viel produzieren will, heißt das, man muss auf der Fläche viele Bäume unterbringen. Und die muss man bei möglichst guter Gesundheit auch. Die Höhe macht was, also je höher ein Baum ist, umso mehr Möglichkeiten hat er natürlich auch Äpfel oder einfach Obst zu produzieren. Das klingt alles total banal, aber um das geht es am Ende. Es geht wirklich darum, das System, das Produktionssystem zu optimieren, auch ökonomisch gesehen. Und natürlich kann man sagen, ja, der Spindelbaum, das liegt mir nicht, die möchte lieber Hochstammbäume haben, die sind einfach viel schöner, das ist ein richtiger Baum, ist ein Sämling und so weiter. Da muss man halt einfach überlegen, was Ziel ist von dem Betrieb. Und unser Ziel ist es auf jeden Fall, Tafelobst zu produzieren. Und das heißt, wir gehen da natürlich Kompromisse ein mit Schönheit, in Anführungszeichen, oder mit Natürlichkeit, weil ein Spindelbaum ist jetzt kein natürlicher Baum. Das ist klar, der braucht ein Gerüst, damit er stehen kann.
Das ist ein Baum, was ist ein Spindelbaum?
Das ist ein veredelter Baum, wo man verschiedene Sorten im Prinzip zusammenbringt. Also man hat eine Unterlage für das Wurzelsystem, dann gibt es meistens eine Zwischenveredelung. Sehr oft ist das ein Golden Delicious. Und dann hat man erst als drittes dann tatsächlich die Sorte aufgepfropft, die man wirklich auch ernten will.
Also so ein Cuvée sozusagen von einem Baum.
Cuvée von einem Baum, ja,
genau. Aber die Früchte eigentlich sind dann nur von einer bestimmten.
Genau. Die sind von einer Sorte dann. Allerdings passiert es manchmal, dass er Äste macht auf der Zwischenveredelungsstelle. Oder das kann ein halber Meter lang sein. Dann macht er manchmal dort Äste raus und dann hat man halt auf dem Baum unten einen Ast mit Golden dran und oben zum Beispiel Gala.
Interessant.
Das gibt es auch, ja.
Aber das klingt jetzt sehr, sagen wir mal, artifiziell. Wenn so, mir produziert im Grunde ja eine Chimäre von einem Baum, aber es ist eine biologische Landwirtschaft.
Genau.
Ja.
Also das, ja.
Ja, das ist interessant, weil biologische Landwirtschaft hat ja einen sehr guten Ruf, zu Recht auch. Aber viele Menschen, glaube ich, verstehen nicht wirklich, was es eigentlich heißt, biologische Landwirtschaft zu betreiben.
Ja, das ist auch sehr komplex. Also Landwirtschaft an sich ist extrem komplex und ich glaube, man täuscht sich, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt das wirklich verstehen und beurteilen, nur weil man einen Apfel isst. Und das ist ein bisschen die Krux, glaube ich. Das muss man einfach versuchen, so zu vermitteln, dass es auf der einen Seite eine Wertschätzung wieder mehr gibt für diese landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch, weil doch das Verständnis dafür einfach verloren gegangen ist. Und gleichzeitig aber eben also die Wertschätzung erhöhen und gleichzeitig auch versuchen, einfach ein möglichst, in meinem Fall jetzt schon, eine möglichst naturnahe, eine möglichst eben unschädliche Form zu finden. Jede Ressourcennutzung hat Auswirkungen auf Natur und Umwelt, das ist so. Auch die biologische Landwirtschaft, aber sie hat halt sehr viel weniger negative Auswirkungen, als wenn man konventionell wirtschaftet. Und das ist einfach der Schritt, den man im Prinzip machen kann, trotzdem produzieren und wo man sich sicher jedes Jahr und dauernd immer wieder überlegen muss selber, wo will ich hin, was passt zu meinem Betrieb, zu meinem Verständnis von Landwirtschaft und ja, wie gestalte ich die?
Das Wort, was ich ein bisschen vermisse oder was ich jetzt nicht vermisse, oder was mir jetzt aufgefallen ist, was nicht vorgekommen ist jetzt, das Wort Bauer. Das hast du jetzt nicht verwendet in den letzten Viertelstunde. Hat das einen negativen Beigeschmack irgendwie, das Wort? Oder woher glaubst du, dass es kommt, wenn es so gesehen wird?
Dass ich das jetzt nicht gesagt habe. Also das hat jetzt vermutlich mehr mit der Sprache selber zu tun, weil ich eher das Wort Landwirt verwende. Bei Bauer, da bin ich dann auf jeden Fall versucht zu gendern.
Bäuerin, ja klar.
Bei Landwirtin auch, aber bei Bauer, das ist für mich dann so, ja Bauer, dann heißt es gleich Bauer sucht Frau. Und ja genau, also es hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Bild zu tun, was ist ein Landwirt oder was ist ein Bauer, wer ist einer und wer ist eben keiner. Und das ist gerade in meinem Fall sicher auch immer wieder ein Thema gewesen, weil als Quereinsteigerin ist man natürlich auch mal vorerst kein Bauer und auch keine Bäuerin, egal wie man es macht. Und in vielen Fällen wird es natürlich hinterfragt. Also wenn man jetzt neue Modelle sieht in der Landwirtschaft, wo sicher mein Betrieb dazugehört, weil ich ja nicht einfach eine Landwirtschaft geerbt habe und auch keinen Bauern geheiratet und mir einen Hof geheiratet hätte oder so. Aber da ist im Moment sehr viel im Fluss, glaube ich. Diese klassischen Bauern und Bauernhöfe, die sind ja sowieso am Abnehmen schon länger und auch das Verständnis wird einfach sehr viel vielfältiger. Also es braucht wahrscheinlich auch ganz massiv neue Konzepte in der Landwirtschaft, um überhaupt die Landwirtschaft noch flächendeckend so weiter betreiben zu können.
Es ist ja nicht so, bei den Bauern ist irgendwie oder bei den Bäuerinnen irgendwie implizit, dass ja, das ist eine Familie und da war immer schon Bauer und Bäuerinnen und jetzt natürlich die nächste Generation ist wieder sowas. Aber das ist bei anderen Berufen eigentlich nicht. Und nicht mehr so. Zumindest irgendwie ist es in der Landwirtschaft noch ganz stark. Das ist klar, man wird nicht einfach Landwirt. Man wird als Landwirt geboren. Aber du bist offensichtlich Landwirtin geworden.
Ja. Also, das ist sicher etwas, dass man leichter als Landwirt geboren wird, als dass man es wird. Es gibt es natürlich in der Wirtschaft schon auch mit den Familienunternehmen, dass da auch noch eigentlich schon starke Familienunternehmen gibt, was einfach in der Landwirtschaft schon speziell ist im Vergleich jetzt zu, sagen wir mal, Berufsgruppen wie Lehrerinnen und Lehrer oder auch im medizinischen Bereich. Ja gut, medizinischen Bereich, wenn man eine eigene Praxis hat, ist wieder was anderes. Aber in der Landwirtschaft steckt extrem viel Investition drin. Langfristiger Aufbau von, sei es tatsächlich Infrastruktur, sei es Betriebsmittel im Viehbereich Kuhherden beispielsweise oder eben jetzt bei mir die Baumflächen. Das sind alles sehr langfristige Sachen, die man auch nicht einfach irgendwo mit dem Fingerschnippen kriegt. Also da braucht es einfach Aufbau und zum Teil auch sogar von ganzen mehreren Generationen, damit man auch wirklich erfolgreich einen Betrieb führen kann. Das ist schon ein Unterschied. Also wenn man einen Beruf wählt, wo man einfach sagen kann, okay, ich kann meinen Beruf im Prinzip überall ausführen, theoretisch. Ich kann auch den Wohnort wechseln und finde in meinem Beruf wieder eine Stelle. Ich bin mehrheitlich angestellt. Das sind einfach schon ganz, ganz große Unterschiede, die auch nicht so bewusst sind in der Bevölkerung. Also,
man ist ja ans Land gebunden, an das Gebiet, wo man sich niedergelassen hat.
Man ist ans Land und an den Ort gebunden und hat nicht einfach die freie Wahl zu sagen, ich packe jetzt das alles ein und gehe anderswo hin. Und das macht natürlich etwas mit einem, das macht etwas mit den Menschen, die Landwirtschaft betreiben, aber es macht auch etwas mit dem Bild in der Bevölkerung, positiv wie negativ. Die einen sind neidisch, dass die Bauern das Land besitzen, die anderen finden, das ist alles sehr rückständig und diese ewig gleichen Geschichten, auch der Rhythmus in der Landwirtschaft, der jährliche Rhythmus ist etwas, was etwas macht mit den Menschen. Also das ist auch natürlich heute sehr zwiespältig gesehen von vielen Personen, also dieses jahreszeitliche, diese Abläufe von der Natur,
die also im Frühjahr man, ist das die Arbeit, Sommer ist die Arbeit und Herbst ist die andere Arbeit, so genau. Zum Beispiel.
Also die spürt man jetzt in anderen Berufen vielleicht auch nicht so dominant. Das sind viele Eigenheiten in der Landwirtschaft, die einfach ganz eine andere Lebenssicht auch produzieren und aus der man auch nicht so leicht auskommt. Also wir reden da von Investitionssummen, wenn es um Ställe geht, von Hunderttausenden von Euro. Und das sind Dinge, die auch andere Berufsgruppen nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Ja. Also das sind dann auch Bindungen natürlich, sehr viel an Kredite auch, dann an die Entwicklung vom Betrieb, wo es dann auch darum geht, diese Amortisationen und so weiter mit einzuberechnen. Das geht oft über mehrere Generationen natürlich und so weiter.
Und dann erklärt sich aber dadurch, dass es so industrielle Landwirtschaft sich ein bisschen durchgesetzt hat, weil das ist dann eine Massentierhaltung oder Massenanpflanzung auf riesigen Flächen, ist einfach einfacher, als es neu klein aufzuziehen.
Ja, das ist wahrscheinlich, da gibt es auch beide Seiten. Also wenn man jetzt schaut, welche Betriebe zum Aufgeben gezwungen werden, oder von, sagen wir jetzt einmal, von dem Markt, den es ja nicht gibt in der Landwirtschaft, dann sind es aber doch eben sehr oft auch große Betriebe. Weil das vom ökonomischen Prinzip her, ja, dass dieser Zusatznutzen pro zusätzliche Einheit von dem jeweiligen Produkt ja immer geringer wird. Und wenn es dann Preisschwankungen gibt, bei vielen also Betrieben, die jetzt zum Beispiel für Produkte wie Milch oder Getreide produzieren, die auch wirklich weltmarktorientiert sind, auch vom Preis her einfach kein Spielraum mehr da ist. Und von dem her ist es jetzt stabiler, denke ich, und resilienter. Das hat jetzt auch die Corona-Krise wieder gezeigt, dass man mit kleinen Betrieben oder mit angepassten Betrieben, auch kreislaufbezogen, besser überlebt als mit den ganz großen Einheiten, wo einfach wirklich die sehr labil werden dann auch, weil sie einfach keine Margen mehr haben. Also da kann dann irgendein Cent weniger pro Einheit das ganze System zum Kippen bringen.
Wo es im Grunde, ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht jetzt, aber ähnlich bei Immobilien, wo es schwierig ist, eine riesige Stadt zu bauen, als einfach ist, ein Haus zu bauen. Verstehst du, Simon? Mhm. Also wo es aber ab einer gewissen Größenordnung die Größe selber zum Nachteil werden kann.
Ja. Ja. Also die Kleinheit oder eben bei den landwirtschaftlichen Betrieben, die war jetzt schon vor allem ein Vorteil, wenn sie eben auf den Kreislauf orientiert ist. Das heißt, es geht auch um die Intensität der Nutzung und es geht um die Vielfalt im Betrieb, also um verschiedene Standbeine. Also das sind alles Faktoren, die eben Resilienz dann ausmachen von dem Betrieb. Wenn jetzt zum Beispiel ein Betrieb 5 Großvieheinheiten pro Hektar hält, das heißt ja automatisch zum Beispiel, er muss ganz viel Futtermittel importieren, weil er das ja nicht selber produzieren kann in so einem Verhältnis. Das heißt, er hat einfach Übermengen an Dünger, die anfallen auf seinem Betrieb, die er aber eigentlich importiert durch das Futtermittel. Also das sind ja dann auch Dünger, die auf seinem Betrieb, die er gar nicht weiter verarbeiten kann. Also der Kreislauf wird da mehrmals einfach unterbrochen und
was machst du mit Kreislauf?
Immer ein Kreislauf von jetzt auf allen Ebenen. Fangen wir einfach nochmal die Überlegung jetzt mit dem Futtermittel oder wenn man sagt, okay, man hat viele Tiere auf einen Hektar. Man weiß, man kann mit einem Hektar zum Beispiel ungefähr eine Großvieheinheit, das heißt ein Rind oder einen Halb ernähren. Das heißt, die Fläche reicht, um das Futter dort zu machen, die reicht aber auch, um den Dünger dort wieder rauszubringen, den diese Einheit produziert. Mhm. Also so ein Kreislauf, dass man sagt, okay, da kommt Futter, das wird verwertet über das Tier und dann produziert das Tier entweder Fleisch oder Milch oder was auch immer Wolle. Mhm. Und quasi der Dünger wird dann wieder auf dieser selben Fläche verwendet.
Also das kostet dann weniger auch?
Das macht einfach irgendwo vom System her, ist eine kleinere Einheit, das ist ein Kreislauf, es kostet auch weniger natürlich. Mhm. Und das ist eben ein bisschen die Illusion, wenn man das Gefühl hat, aha, jetzt tun wir aber intensivieren, weil wir können ja Dünger zukaufen, wir können Futtermittel importieren, also können wir auf diesem einen Hektar nicht nur einen halb Rinder halten quasi, sondern wir können darauf fünf halten, auch wenn die dann eben das ganze Gleichgewicht eigentlich durcheinander bringen. Weil dieser eine Hektar trotzdem eben nicht die fünf ernährt, sondern ich brauche eben zusätzlich dann das Futtermittel aus Brasilien, die Soja-Geschichten, Mais und so weiter, die ganzen Importe.
Und da kann man dann Richtung, wo es auch wirklich sehr viel CO2 zusätzlich produziert wird und sehr viel die berühmte Massentierhaltung, die was auch so viele negative Umweltkonsequenzen auch hat.
Genau.
Oder überspringe ich da was?
Nein, das hat natürlich mit dem auch zu tun. Aber das hat eben eigentlich mit der Intensität auf einem Betrieb zu tun und auch auf einer Fläche. Deswegen ist das eigentlich ein Schlüsselfaktor, dass man das System so bewirtschaftet, dass ein Kreislauf möglichst vor Ort möglich ist. Und den Kreislauf sollte man aber, und das findet eben leider dann auch noch weniger statt, so weit gehen, dass auch die Produkte, die produziert werden, auch noch in der Region abgesetzt werden können. Mhm. Und das ist ein Punkt, ich denke, da sind wir noch lange nicht. Also wir sind auch beim Futtermittel natürlich bei vielen Betrieben noch lange nicht am Punkt, wo sie sagen, aha, ja, da stimmt eigentlich etwas nicht, weil erstens kostet mich das wahnsinnig viel, das Futtermittel. Zweitens habe ich viel zu viel Dünger. Und weiß nicht wohin, nachher haben wir die ganzen Probleme, die Folgen, das heißt viel Dünger ausgebracht, Auswaschung ins Grundwasser und. Aber, und die Produkte zudem, also wenn ich so viele Kühe auf einem Hektar habe, theoretisch, dann produzieren die ja viel mehr Milch beispielsweise, die ich dann auch wieder quasi exportiere, weil es ja auch wieder nicht im System halt. Also da finden dauernd Ein- und Ausgänge in das lokale System statt, in den Kreislauf, der eigentlich resilient wäre.
Wo warst du ungefähr, kannst du irgendwie sagen, wo genau der Haken liegt in dem ganzen System?
Also meine Analyse dazu ist, das kann ich dir einfach sagen, was das wäre. Also das ist natürlich, hat es damit zu tun, dass schon von staatlicher Seite der Weltmarkt als großes Ziel angeschaut wird, dass es nach meiner Ansicht eine Fehleinschätzung ist, dass man durch Export von landwirtschaftlichen Rohstoffen Geld verdient. Das ist für mich ein ökonomischer Unsinn. Mhm. Sehen wir ja auch, wo die Preise sind. Und zudem in einem System wie Österreich mit viel Berggebiet, mit hohen Lohnkosten, da kommt man einfach überhaupt nie auf die Preise, die auf dem Weltmarkt dann tatsächlich gelten, hin. Das heißt, wir sind immer zu hochpreisig für das. Das bedeutet, unsere Deckungsbeiträge stimmen nie. Also wir produzieren eigentlich auf die Substanz. Also die Bauern müssen dann wieder Land verkaufen, damit sie überhaupt die Landwirtschaft weiter betreiben können. Ziemlich egal, in welcher Größe. Einfach vom System her, von der Idee her, man will exportieren, man will in einen Weltmarkt, wo man eigentlich nicht mitheben kann, vom Preis her, also weil wir viel zu hoch sind. Und das ist, glaube ich, einfach ein Denkfehler, den aber leider viele sehr verinnerlicht haben, auch in der Politik, auch in der staatlichen Förderung. Jetzt wird ja die neue gemeinsame Agrarpolitik gerade verhandelt und da ist der Denkfehler immer noch drin, und zwar voll, über die Flächenförderungen. Also da ist immer noch so, dass 80% der Fördermittel von der gemeinsamen Agrarpolitik, das sind einige Milliarden, zu 20% der Betriebe in Europa fließen und das sind die übergroßen industriellen Betriebe, die diese Gelder kriegen, was weder von der Nachhaltigkeit noch vom System her überhaupt Sinn macht, aber wo einfach Lobbys dahinter stecken, die daran verdienen, weil die verdienen natürlich daran, wenn man Düngemittel einsetzt, wenn man viel Betriebsmittel kauft, wenn man große Maschinen kauft und. Und das am Bauern selber aber nicht wirklich viel bringt, weil auch für die großen Betriebe bleibt nicht wahnsinnig viel am Schluss übrig. Also da müssen wir immer ganz genau hinschauen, wie viel Gewinn tatsächlich denn da ist.
Haben wir dann zu viel Essen? Ganz einfach gesagt.
Also wenn man die Bilanzen anschaut von Import und Export in der landwirtschaftlichen Produktion, dann nachher haben wir Überdeckungen eigentlich fast nur bei der Milch, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht mehr aktuell im Kopf, bei der Milch und eventuell noch beim Butter. Nein, Butter stimmt schon mal nicht. Also bei der Milch haben wir sicher, bei der weißen Palette vielleicht noch ein paar Produkte, Käse eventuell. Alles andere produzieren wir nicht ausreichend für die österreichische Bevölkerung in Österreich, aber trotzdem wird viel exportiert. Das heißt, wir exportieren auf der einen Seite Produkte, die wir aber dann wieder importieren müssen von anderen Staaten, günstiger. Das ist halt ja, eine komische Rechnung natürlich, wo nicht die Bauern profitieren. Und von dem her, diese Export-Import-Bilanz, die stimmt nicht zusammen. Und was halt das Ziel sein müsste im Prinzip, ist, dass man wirklich in der Landwirtschaft für die Region selber auch noch produziert. Da wäre der Kreislauf dann tatsächlich noch mehr geschlossen, als wenn man jetzt nur auf einen einzelnen Betrieb schaut und sagt, okay, man muss schauen, dass man nicht zu viel Futtermittel importiert, dass man nicht zu viel überflüssige Gülle produziert, sondern dass man auch schaut, dass die Produkte, die man produziert, tatsächlich auch für die Umgebung, für die nahe Umgebung dann auch, ja.
Das wäre dann für die Umwelt
hergestellt
auch
werden.
Für regionale Produkte, für die Region sozusagen dann auch.
Ja.
Ja. Macht Sinn. Aber das, nur mal apropos Region, wie es vielleicht schon die Zuhörer mitgekriegt haben, du klingst nicht unbedingt noch eine Tirolerin. Du klingst noch eine Schweizerin.
Ja, schon eher.
Bist du Schweizerin?
Ja, ja. Ja, das wird man wahrscheinlich nie wegbringen, diesen Akzent, obwohl ich mich sehr bemühe. Aber
das ist ja, ich bin als Südtiroler absolut für Akzente oder Dialekte. Also ich bin absolut nicht dagegen. Also ich finde es, wie soll man das wegbringen?
Nein, man muss es nicht, aber wenn man gerne den Dialekt oder die Sprache lernen würde, wo man sich gerade aufhält und es gelingt nicht, dann ist es halt nicht so nicht so eine gute Sache, aber ja.
Wo ist der Unterschied? Du bist seit 10 Jahren in Tirol, oder?
Ich bin jetzt schon seit 14 Jahren in Tirol und bin dahergekommen wegen meiner vorletzten Arbeit. Und dann bin ich sozusagen hängen geblieben.
Wo ist der Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich, würdest du sagen, jetzt für dich persönlich?
Da gibt es ganz viele Unterschiede. Also ich denke mal, ich habe ja eben die vorletzte Arbeit, das war bei der Alpenkonvention. Und da sind ja mehrere deutschsprachige Staaten auch beteiligt. Also da ist ja dann Deutschland auch noch dabei, Liechtenstein, Schweiz, Österreich. Und obwohl sie alle deutschsprachig sind und alle Alpenraum und alle aneinander grenzen, sind die Unterschiede groß. Also das kulturell groß, vom Verständnis für viele Dinge groß, auch von den Mechanismen. Dann gibt es natürlich viele Unterschiede durch das, dass die Schweiz nicht in der EU ist und die anderen Staaten schon. Unterschiede im Sinne von, wenn man zum Beispiel Probleme lösen möchte oder neue Förderprogramme überlegt, Rechtssituationen und so weiter, dass halt einfach da die Schweiz andere Möglichkeiten hat, Dinge zu entwickeln als die EU-Staaten. Das ist jetzt nicht nur gemeint, dass das besser ist, sondern es geht einfach, dass man gewisse Dinge auch einfach leichter mal ausprobiert in der Schweiz. Auf der anderen Seite hat man in der EU die Möglichkeit, eben nach unten zu nivellieren, also dass man halt sagt, okay, also der Minimumstandard für beispielsweise im Bereich Klimaschutz oder im Bereich Umwelt, seien es Grenzwerte oder irgendwas, kann man dadurch natürlich auch leichter dann auf ein gewisses Niveau bringen, wenn man zusammenarbeitet und gemeinsame Limiten festlegt oder auch gemeinsame Methoden, die man dann auch anwendet. Ja, da gibt es einen Haufen Unterschiede mit Vor- und Nachteilen.
Aber jetzt weniger von der Gesetzgebung her, sondern vom alltäglichen Leben. Weil, würdest du den Unterschied sehen?
Da wollte ich jetzt eben eigentlich nichts dazu sagen.
Also negativ würde ich.
Nein, gar nicht negativ, aber weil das immer zu allgemein ist, wenn man da was sagt. Das andere ist ja noch einigermaßen sachlich nachvollziehbar, was ich zuerst versucht habe zu sagen. Ja, wenn man jetzt sagt, die Schweizer machen das so und so und die Österreicher machen so und so, dann ist das ja immer eben, wie gesagt, viel zu plakativ. Aber was halt für mich jetzt schon ein großer Unterschied ausmacht, ist das politische Verständnis. Obwohl ich selber wenig in der Schweiz gelebt habe, kriege ich es natürlich mit und ich kann auch in der Schweiz abstimmen als Schweizerin, auch als Auslandschweizerin. Und diese direkte Demokratie und auch das Verständnis, dass man sich halt immer wieder im Jahr mit gewissen Fragen beschäftigen muss, hat für mich einfach schon einen großen Wert. Also ich muss sagen, ich schätze das total, weil man einfach immer wieder konfrontiert wird durch die Volksabstimmungen und so weiter. Man muss sich immer wieder auseinandersetzen. Klar kann man auch sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe nicht abstimmen und so weiter. Aber das Bewusstsein ist schon da.
Vor allem auch für die Themen und nicht nur für parteipolitische Themen oder gerade was halt in den Schlagzeilen ist, sondern es sind ja wirklich dann auch oft Nischenthemen, wie irgendwas mit Wölfe war ich vor kurzem wieder in der Schweiz, wo es natürlich etwas ist, wo kein Mensch in Österreich daran denken würde, um da zur Volksabstimmung zu stellen. Ob die Leute der Meinung sind, dass man jetzt Wölfe wieder, was war das?
Da ist es um die Abänderung vom Jagdgesetz gegangen und da wäre eigentlich die Zielrichtung gewesen, dass man bei Entnahmen beispielsweise gewisse Mechanismen festlegt, wie zum Beispiel ein Problemtier in Anführungszeichen entnommen werden kann, wie das gekoppelt aber auch ist an Schutzmaßnahmen, die vorher stattfinden müssen.
Das heißt, also, entnommen heißt?
Das heißt konkret entweder erschossen oder
gefangen.
Ja, gefangen, aber was man nachher damit tut, ist natürlich auch die Frage. Also wenn jetzt ein Tier wirklich Probleme hat oder produziert, dann nachher muss man es ja dann schon irgendwo dauerhaft in dem Sinn lösen. Genau, um diese Mechanismen ist eigentlich gegangen und um die Verbindung der vorgehenden Prozesse. Also das heißt, ist eine Entnahme immer geknüpft an gewisse Herdenschutzmaßnahmen, die vorher schon stattfinden mussten, wenn die nicht stattgefunden haben, beispielsweise, dass dann keine Entnahme möglich ist und so weiter. Also das sind solche Mechanismen, die diskutiert wurden.
Aber schon recht detaillierte Dinge. Nicht nur, darf man jetzt XY tun oder nicht. Also
genau.
Muss man sich schon informieren, auch wenn man da abstimmen möchte.
Ja, das läuft dann so ab, dass wenn so eine Abstimmung ist, dann gibt es immer einen Vorschlag von der Initiative. Also das läuft ja alles über Volksinitiativen. Mhm. Dann gibt es den Initiativenvorschlag, dann gibt es eine Beurteilung von der Regierung und vom Parlament. Und dann gibt es Empfehlungen. Also dann gibt's manchmal verschiedene Empfehlungen, manchmal ist es auch dieselbe. Und das wird alles in so einem kleinen Heftchen dann jeweils zusammengestellt. Was sind die Argumente, um was geht's? Wie heißt der Gesetzestext, der neue, um was geht's? Was sind die Argumente dafür und dagegen? Das wird auseinandergelegt, sehr schön zusammengefasst, dass man es auch, wenn man jetzt nicht vom Fach ist, relativ schnell lesen kann und sich ein Bild verschaffen. Und dann stimmt man halt ab, je nachdem, wie es einem vorkommt. So ist das dann aufbereitet.
Oder man entscheidet sich auch dagegen abzustimmen.
Genau.
Das ist auch eine Abstimmung.
Also nicht abzustimmen.
Es interessiert mich nicht, Punkt. Zum Beispiel, kann man auch sagen.
Genau.
Wenn du in Österreich eine Volksabstimmung machen könntest, zum Beispiel zur Landwirtschaft, welche Initiative würdest du einbringen?
Ja, also für mich das Ziel müsste eigentlich sein, dass man innerhalb der nächsten GAP-Periode 100%ig Biolandwirtschaft herkriegt in Tirol und in Österreich.
Wie viel Prozent sind wir da so circa?
Jetzt sind wir so um die 20 bis 25 ist das europäische Ziel jetzt, Fläche. Da geht es jetzt mal um die Fläche. Und ich denke mal, es spricht einfach kein vernünftiger Grund dagegen. Keiner. Weil kein Mensch hat ein Interesse, ein Nahrungsmittel zu kriegen, wo man weiß, da wird jetzt Pestizid verwendet, was eigentlich nicht notwendig ist, weil wenn es der Biolandbau ohne kann, wieso soll es nicht so gehen? Also ich finde einfach diese ganz banal klingenden Argumente, das sind eigentlich die menschlich überzeugenden Argumente für eine Entwicklung, die hört aber niemand. Weil da tut man dann irgendwelche Argumentationen hin und her wälzen. Ja, aber man kann mit Biolandwirtschaft die Welt nicht ernähren, was auch schon 100-mal widerlegt wurde inzwischen. Also da gibt es schon x wirklich Untersuchungen und Studien. Und trotzdem ist das politisch einfach, ist einfach kein Thema. Und das finde ich schon irgendwo prekär. Das finde ich auch sachlich nicht in Ordnung und ich finde es auch gegenüber der Bevölkerung nicht in Ordnung, weil die Landwirtschaft könnte das tun, aber da ist eindeutig die Politik, da meine ich jetzt wirklich die Interessensvertreter aus der Landwirtschaft selber, die das blockieren.
Weil ich würde jetzt einmal unter die Laien keinen Menschen finden, der sagt, ich habe schon lieber konventionelle Obst und Produkte, weil ich finde, Bio ist nicht gut. Es gibt keinen, der sagt, Bio ist schlechter. Was wäre ein gutes Argument für mehr Biolandwirtschaft?
Ja, es gibt aus der Bevölkerung oder aus der Verbrauchersicht ganz viele Argumente natürlich dafür, dass man eben halt einfach gesunde Nahrungsmittel hat, dass man auch in der Landwirtschaft selber oder fürs Wasser, es ist wasserschützender, es gibt einen besseren Boden durch die Biolandwirtschaft, weil man auf das hinarbeitet, weil man eben auch in die Kreisläufe geht, es gibt mehr Biodiversität und so weiter. Es gibt eigentlich kein Argument dagegen.
Ja. Aber es ist wirklich dann, es liegt daran, dass die Betreffenden sozusagen sich schon darauf festgeschossen haben, dass sie das nicht ändern möchten.
Es ist vieles im Kopf, ja. Also es geht sicher darum, dass man auf Betriebsebene was überlegen müsste zu ändern. Es geht um andere Abläufe. Es geht darum, dass man im landwirtschaftlichen Schulsystem anfängt, anders zu lehren. Also man müsste mindestens einmal beides aufzeigen. Man müsste einfach bei jedem Thema sowohl die konventionellen Methoden wie auch die biologischen vermitteln, was überhaupt nicht geschieht. Auch im Meisterkurs, da haben wir viele Diskussionen gehabt, auch mit den Organisatorinnen des Meisterkurses, wo einfach bis zum Schluss das nicht so, glaube ich, präsentiert wurde, wie es hätte sein können. Also man hätte das einfach durchziehen können, man hätte sagen können, das wird einmal mindestens gleichgestellt, weil dann kann jeder sich die Gedanken immer noch machen, wie er will. Man müsste auch mit Traditionen halt brechen manchmal. Also man müsste halt gewisse Dinge tatsächlich anders machen. Man müsste sich überlegen, ja, tut man jetzt die Kühe vielleicht früher auf die Weide im Frühling? Was nicht ganz einfach ist, das ist schon klar, das ist alles nicht einfach. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, nein, es ist ja egal, dann mache ich halt die Stalltür früher auf, dann gibt es Probleme in der Umstellung mit dem Magen im Frühjahr und so weiter. Mit der Produktion ist das dann sofort in Konflikt und so weiter. Also es ist wirklich eine komplexe Geschichte, aber es geht. Also es gibt ja viele Betriebe, die das vormachen. Aber das Umstellen im Kopf und auch in den Abläufen, das ist einmal ein Hindernis und dann kommt die Geschichte, die Betriebsmittel. Wer profitiert wirklich von der Landwirtschaft? Und da gibt es ganz viele, die profitieren, die nicht in der landwirtschaftlichen Ebene sind.
Die nicht selber Landwirtschaft betreiben, sondern...
Die zum Beispiel eben Düngemittel herstellen, verkaufen. Dann gibt es die ganzen Pflanzenschutzmittelindustrie. Ich meine, das sind wirklich die großen bekannten Firmen von Novartis bis bis Bayer und was auch immer.
Ehemals Monsanto, jetzt
ja,
Bayer.
Ja, genau. Also das sind wirklich die Profiteure von dieser konventionellen Landwirtschaft. Und das sind die das auch verhindern, dass man einfach ganz konsequent auf Biolandwirtschaft umstellt.
Weil im Grunde braucht man in den ganzen Geschichten, die die riesigen Konzerne die produzieren, sozusagen, nicht mehr.
Wenn man aus biologischer Landwirtschaft denkt, nein, man braucht ganz vieles von den ganzen Produkten, braucht man einfach nicht. Man braucht sie nicht.
Da ist sicher ein Entwicklungsbedarf. Wie kann man als normaler Freirat oder Podcast-Zuhörer und Irin, ich vergesse jetzt Jen und Alm leider Gottes, guter Wille, aber was kann man da machen, um da ein bisschen dafür sich einzusetzen?
Ja, man kann für sich selber natürlich die Kaufentscheidungen fällen. Das ist schon mal sicher eine Geschichte. Da kann man jeden Tag Kaufentscheidungen fällen. Man kann jeden Tag überlegen, nehme jetzt eben das teurere Bioprodukt, was meistens tatsächlich teurer ist, oder kaufe ich lieber die Schweinefleischaktion für 1,50 pro Kilo. Ich meine, das sind Dinge, die kann man natürlich relativ leicht machen, auch vom Geld her. Da gibt es ganz klare Berechnungen, dass wenn man, das hängt sehr stark vom Warenkorb ab, den man eben einkauft, wenn man natürlich alles Convenience-Produkte und Halbfertigprodukte kauft, ist es was anderes, wie wenn man sich überhaupt bewusst ernährt. Also man muss sich halt dann eben Gedanken machen über die eigene Ernährung, man muss sich überlegen, ja, was ist jetzt tatsächlich Lebensstil oder Wie sehe ich das auch? Möchte ich eben mehr wieder Rohprodukte verarbeiten? Das hat auch damit zu tun, will ich wieder mal selber kochen oder passt mir das nicht? Oder gehe ich halt doch lieber nur auswärts essen? Oder solche Fragen, wie viel Fleisch brauche ich wirklich in der Woche? Wie viele Lebensmittelabfälle möchte ich produzieren? Das kann man sich wirklich so einfach mal fragen und mal beobachten.
Zum Fleisch, was ist deine Position zum Fleisch?
Also wenn man jetzt anschaut von der landwirtschaftlichen Produktionsseite her, ich denke jetzt nicht an die Gesundheit und vegane Ernährung, sondern einfach von der Produktionsseite her ist so, dass die Fleischproduktion einfach ein Vielfaches an Wasserverbrauch, an Flächenverbrauch im Vergleich zur pflanzlichen Produktion braucht. Auch Vielfaches an Treibhausgasen produziert im Vergleich. Da gibt es x Berechnungen und Studien dazu. Und allein schon deswegen müsste man den Fleischkonsum einfach reduzieren. Dann gibt es die gesundheitliche Sicht. Da gibt es natürlich auch von der gesundheitlichen offiziellen Position auch Österreichs ganz klar, dass es gesundheitlich nicht förderlich ist, so viel Fleisch zu essen. Also da wird ja ganz klare Empfehlungen auch gegeben, dass man eben den Fleischkonsum reduziert. Ist auf dem Internet von den staatlichen Seiten auch zu finden. Also das ist jetzt nicht irgendwelche Werbung für Veganismus, ja, sondern da wirklich vom Gesundheitsministerium.
Vom medizinischen her ist es schon korreliert, auch vor allem die verarbeiteten Fleischprodukte mit Hökelfleisch, aber auch so die Halbfertigprodukte, die Convenience-Produkte, wo natürlich auch dann nicht nur, weil es ist ja Eiweiß, es ist Fleisch, es ist Fett, es ist prinzipiell nicht ungesund, aber die Mengen und die Qualität macht einen Unterschied. Mhm. Ne? Ja.
Genau, da warst du eh besser Bescheid als ich. Eigentlich könntest du den Teil gerade übernehmen, nein, gesundheitlichen. Und dann gibt es natürlich eben die andere Geschichte einfach noch von der Tierhaltung selber. Also wenn man da einfach die ethische Frage, was für ein Fleisch, das man überhaupt dann essen will. Und wenn man einfach da ehrlich ist und ein bisschen recherchiert und sich damit beschäftigt, dann sieht man halt einfach, dass das Billigfleisch einfach nur aus Massentierhaltung möglich ist. Das ist nicht anders möglich produzierbar. Und das kommt auch alles aus Massentierhaltung. Und das muss man einfach ethisch auch mit sich ausmachen. Will ich jetzt wirklich das Schwein, das auf dem Spaltenboden und sich eigentlich nie einen Schritt vorwärts und rückwärts bewegen kann, essen? Das sind einfach Dinge, da muss man einfach auch ehrlich sein mit sich selber und sich halt überlegen, ob man das will. Und sonst, wenn man das nicht will, dann muss man einfach auch den Preis zahlen, den ein gesünderes Tier, ein Tier, das betreut wird, das raus kann, das gepflegt wird, wo ein soziales Gefüge in der Herde noch vorhanden ist und so weiter, auch ein anderes Leben hat.
Wo dann auch ein Argument dafür spricht, erstens nehme ich an, dass das Produkt dann vermutlich auch besser schmeckt und dass es auch gesünder ist. Und dann im Grunde ist natürlich der höhere Preis gerechtfertigt und dadurch kommt man auch die Idee, dass man weniger konsumieren sollte, aber für Besseres, finde ich eigentlich eine positive Perspektive, oder würdest du das auch so sehen?
Ja, also man kann das wirklich, wenn man es wirklich ehrlich analysiert, auf verschiedensten Ebenen gut begründen. Also dass das auch wert ist für einen selber jetzt, meine ich jetzt. Nicht nur fürs Tier oder für den Bauern, sondern auch für einen selber. Und wenn man eben auch dann überlegt, wenn man weniger Fleisch isst und dafür mehr Hülsenfrüchte und so weiter, dann schaut der Warenkorb wieder anders aus und dann sieht man, dass man auch preislich gar nicht so weit auseinander liegt, weil Gemüse, Obst und so weiter, da sind die Preisunterschiede nicht weltbewegend, dass auch jemand mit einem geringeren Einkommen auch sich vieles leisten kann in Bio. Mhm. Und die andere Frage ist halt einfach auch die, dass wenn Österreich im Prinzip mit Abstand am wenigsten Geld monatlich ausgibt fürs Essen.
Echt?
Ja. Also das ist sogar weniger als Deutschland.
Das ist ganz interessant, weil es ist nicht so, dass es viele Österreicher gibt, die sehr am Hunger leiden oder die sehr mager sein, sondern eher umgekehrt. Je günstigeres Essen heißt nicht unbedingt, dass es leider nicht dadurch. Von vornherein gesagt.
Also das ist eben auch ein Verhältnis, wo man einfach sich überlegen muss, ja, warum ist das so? Warum ist in Österreichs Essen einfach, darf es nichts wert sein? Das ist eine Einstellung, die nicht überall gleich ist und die auch schon gerade nach der Grenze, nach Osten, Westen, Norden, Süden
ja.
ganz andere Hintergrundüberlegung hat. Also gerade auch, wenn man Richtung Italien schaut, also Italien, Frankreich, da geben die Menschen einfach viel mehr Geld fürs Essen aus, verhältnismäßig von ihrem Einkommen. Und das sind einfach schon Aussagen, wo ich denke, da kann man jeden Tag sich damit befassen.
Ja, der Slogan von meinem Lieblingsitalienischen Kochbuch, den Cucchiaio d'Argento, ist, Essen ist eine ernste Sache. Und wenn man mit den Italienern mal diskutiert darüber, wie man jetzt richtig die Pizza macht oder richtig die Nudeln macht, dann werden die sehr, sehr emotional, weil es eine ernste Sache ist. Aber in Österreich scheint es nicht der Fall zu sein. Die Leberkassemmel ist immerhin eine österreichische Erfindung. Man muss schon sagen, dass das vielleicht, aber natürlich, wie du vorhin gesagt hast, es ist einfach so zu stereotypisieren und zu vereinfachen. Aber das wäre schon etwas, was man Österreicher ein bisschen wünschen könnte.
Ja, und es ist trotzdem dann ein Mittelwert, oder? Also ich meine, wenn man sagt, ich weiß nicht, sind es jetzt 11% oder 10%, das sind ja dann doch statistische Werte, die dann doch ein bisschen was über das allgemeine Verständnis aussagen. Ich meine, wenn es jetzt also Ausreißer wären, oder dann ist es nochmal was anderes, aber in dem Fall ist es ja tatsächlich auch eine Statistik dahinter, die dann schon sagt, die über eine Grundeinstellung was aussagt.
Welches Nahrungsmittel würdest du auf keinen Fall jemals nie essen? Von einem ethischen oder wirtschaftlichen Standpunkt. Nicht nur, ich mag es nicht.
Ui, ja, das ist schwierig. Also ich habe schon vor allem so mit so Fleisch aus Massentierhaltung extrem Mühe. Also ich esse schon lange im Restaurant zum Beispiel keine Schnitzel mehr und solche Sachen, weil ich einfach weiß, dass das, woher das kommt und was das für Fleisch ist. Also so die ganz banalen Sachen, die ich wirklich einfach schon lange nicht mehr esse, weil ich denke, ich kann es mit mir nicht so gut vereinbaren und ich kann sehr gut ohne leben.
Das kann man sich, glaube ich, auch hinter die Ohren schreiben, dass man sich überlegen sollte zumindest, was man isst und woher das Essen kommt. Ja, gut. Danke, Regula Imhof, für das Interview oder für das Gespräch.
Ja, ebenfalls. Ja.